China hat sich immer wieder neu erfinden müssen oder neu erfunden. Und so ist auch die Frage, wie weit das frühe altchinesische Denken heute in China verstanden wird, nicht wirklich eindeutig zu klären. Denn tatsächlich wird manches in die Vergangenheit projiziert, was bei genauerem Hinsehen dann doch ganz anders aussieht.
Ihr hört Geister, den Philosophie-Podcast von mir, Christian Eichler. In den nächsten Folgen wollen wir uns mit der Philosophie im antiken China beschäftigen und deshalb in dieser Folge erstmal klären, was genau ist das eigentlich für eine Zeit, für einen Ort, für eine Kultur? Und ich freue mich darüber, jetzt mit einem der großen Experten für chinesische Gesellschaft und Geschichte zu sprechen, Hellwig Schmidt-Linzer. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Sie lehrten seit 1981 auf Ostasien wissenschaftlichen Lehrstühlen in München und Göttingen, waren bis 2015 Direktor der Herzog-August-Bibliothek Wolfenbüttel. Seitdem sind Sie Seniorprofessor an der Eberhard-Karls-Universität und Direktor des China-Zentrum Tübingen, und bei CH Beck sind von Ihnen zum Beispiel das alte China und das neue China erschienen. Die erste Frage ist hier aber immer eine persönliche. Wie kam das eigentlich in Ihrem Leben, dieses Interesse für China?
Das war ganz einfach. Als ich Abitur machte, hatte ich das Gefühl, die Welt besteht nicht nur aus Europa, sondern es gäbe darüber hinaus noch andere Regionen, andere Kulturen. Und dann war es fast eher ein Zufall, dass ich mich für China interessierte und nicht für Japan oder eine andere Kultur. Und so bin ich dann gleich nach dem Abitur Sinologe geworden.
Und wie ging das so los? Also, wer waren Ihre Lehrer? Was waren so frühe Forschungsfragen?
Also ich fing an, in Göttingen zu studieren. Dort gab es einen Professor, aber eben doch keine so ausgebaute Sinologie, aber dafür viele andere Fächer. Und so habe ich viel Philosophie studiert in Göttingen und andere Fächer, bin dann aber doch sehr schnell nach München gewechselt, wo es zwei Lehrstühle für Sinologie gab. Und dort habe ich dann studiert, habe meine Schwerpunkte entwickelt und habe promoviert und 1972 das abgeschlossen und bin 1973, also nach 6 Jahren, dann nach Ostasien gegangen, um dort Sprachtraining zu betreiben und auch in Japan zu studieren, weil mich der chinesische Buddhismus besonders interessierte.
Was waren Ihre Schwerpunkte? Also, das haben Sie jetzt gerade schon gesagt, chinesischer Buddhismus.
Also Schwerpunkt war schon die Philosophie am Anfang, also die Sprachphilosophie. Mich interessierte, wie man in China über die Sprache nachgedacht hat. Es war damals in den 60er Jahren ja eine Zeit, in der Sprachphilosophie ein wichtiges Thema in der Philosophie überhaupt war, Ordinary Language Philosophy, und wo Wittgenstein gelesen und studiert wurde. Und in diesem Zusammenhang habe ich mich eben auch für die Besonderheiten Chinas interessiert.
Wurde denn chinesische Philosophie schon irgendwo damals unterrichtet an den Universitäten in Deutschland?
Eigentlich haben fast die meisten sinologischen Lehrstühle sich auch mit der Philosophie beschäftigt, wobei manche sich dann eher mit dem Daoismus, auch manche mit der Religion des Daoismus beschäftigt haben. So war, wenn man es zusammenfasst, die intensivere Beschäftigung mit der Philosophie Chinas eigentlich erst in den Anfängen. Und das hat sich dann weiter nachher entwickelt, aber zunächst war es die Befassung mit wichtigen zentralen Texten wie etwa dem Tao Te Ching von Laozi oder auch dem Zhuangzi. Und manche studierten auch intensiver Konfuzius und konfuzianische Lehren, die in der Tradition des Konfuzius sich verstehen, sei es der Han-Zeit, also des ersten großen geeinten Reiches, oder auch der Philosophie der Sung-Zeit, der Neokonfuzianer, die ja im 11., 12. Jahrhundert ganz wichtig waren für die weitere Ausformung chinesischer Philosophie und die auch in Europa eine gewisse Resonanz hatten, weil sich gerade die Missionare mit diesen philosophischen Traditionen ja beschäftigt hatten. Beginnend mit Matteo Ricci und auch anderen missionarischen Traditionen, die ja bis in die Gegenwart reichen.
Wenn wir mal noch stärker zur Geschichte Chinas kommen, wie sieht das denn aus, wenn man möglichst weit zurück in die Vergangenheit schaut? Also wir wissen, es gibt diese ganz lange Zeit der Dynastien, die aufeinander folgen, aber das muss ja alles irgendwann mal angefangen haben. Und da liegt aber vieles im Dunkeln, oder? Über was die Anfänge der chinesischen Gesellschaft betrifft.
Ja, natürlich, es liegt vieles im Dunkeln und es gibt auch viele Erzählungen und Narrative, viele Erklärungen in China, die oft, wenn man so will, quer zu dem stehen, was die strengere Wissenschaft inzwischen ermittelt hat. Wir wissen zum Beispiel, dass es natürlich zwar Kontinuität in China gab, aber es gibt sehr viele Brüche, sehr viele Entwicklungen. Und China hat sich immer wieder neu erfinden müssen oder neu erfunden. Und so ist auch die Frage, wie weit das frühe altchinesische Denken heute in China verstanden wird, nicht wirklich eindeutig zu klären. Denn tatsächlich wird manches in die Vergangenheit projiziert, was bei genauerem Hinsehen dann doch ganz anders aussah.
Ja, das ist interessant. Das haben wir ja bei vielen frühen Kulturen, dass man sich auch noch Vorgängerkulturen imaginiert, für die man vielleicht dann aber gar keine Quellen gefunden hat. Aber vielleicht fängt man erstmal damit an, bevor wir zu der Geschichtsschreibung kommen, die ja so ein großes Thema ist. Was weiß man denn ungefähr? Also, oder vielleicht erstmal, was ist das denn für ein geografischer Raum, über den man spricht und was weiß man über die frühe Zeit dort?
Naja, man weiß schon durch Funde, durch Ausgrabungsfunde, aber auch durch Funde, die gerade in den letzten Jahrzehnten gemacht wurden, weil man dort ja zum Beispiel durch Straßenbau, durch große Erdbewegungen dann auch plötzlich auf
Ah.
Fundstellen gestoßen ist. Das ist ja überall auf der Erde so, selbst in Städten wie in Köln oder so bei uns findet man plötzlich irgendwie einen Grundrisse eines alten Hauses, wenn man gräbt und irgendwas umpflügt, sozusagen. Also so hat man über China natürlich sehr viel gefunden. Man kennt seit über 100 Jahren die Orakelknochen, die man gefunden hat, die man auch systematisch erforscht hat. Also man kann auch schriftliche, religiöse oder politisch-religiöse Zeugnisse in die Zeit von 2000 vor Christus zurückverfolgen. Aber alles, was früher war, ist noch sehr viel Spekulation. Es ist also nach wie vor ein Geheimnis, wie die chinesische Schrift wirklich begonnen hat, die Verschriftung der Sprache. Und wir wissen aber, dass es verschiedene Teilkulturen oder Regionalkulturen gegeben hat und dass sich China dann im Laufe des ersten vorchristlichen Jahrtausends gewissermaßen erst so langsam zu einem, was man dann China nennen kann, einer nicht mal einheitlichen, aber doch eben verknüpften Kultur entwickelt hat. Und dabei hat dann die Sprache und hat die Schrift eine große Rolle gespielt und natürlich auch Techniken der Wagen, der Streitwagen, aber auch andere Formen der Kriegführung und natürlich die Metallverwendung, Eisen und Bronze vorher und Eisen dann, sodass es also zu einer Hochzivilisation, wenn man so will, im ersten Jahrtausend vor Christus kommt. Und damit sind dann auch schon Namen wie Konfuzius verbunden und später dann eben der große Einheitsreichsbilder und die ersten monumentalen Grabanlagen, die ja auch noch nicht so lange bekannt sind, aber die wir inzwischen kennen, von dem ersten Kaiser Chinas, der etwa 200 vor Christus dann eben 250 bis 200 vor Christus dann eben diese erste Einheitsdynastie gebildet hat. Und damit beginnt China dann eben auch in einer Weise zu existieren, wie es uns auch heute natürlich in wieder geänderter Form entgegentritt.
Diese Orakelknochen, das waren, wenn ich das richtig verstehe, so Schildkrötenpanzer,
Genau.
auf die Texte geschrieben worden sind.
Ja, man hat dort Texte auf diese Schildkröten oder auch auf Schulterblätter von Rindern Texte geschrieben und hat dann Fragen gestellt. Also wird morgen ein glücklicher Tag sein und sollen wir morgen einen Kampf beginnen oder sollen wir noch warten oder solche Fragen. Und dann hat man die erhitzt und je nachdem, wie dann dort Sprünge entstanden, hat man das als Antworten gedeutet. Also der Sprung ist die gewissermaßen göttliche Antwort oder spirituelle Antwort auf die von Menschen gestellten Fragen. Und diese Orakelknochen spielten eine wichtige Rolle in der Entscheidungsfindung staatlichen und rituellen Handelns.
Und sind das die ersten Schriftzeugnisse, die man hat, oder gab es vorher auch noch welche?
Ja, das sind wohl die ältesten. Es gibt noch einzelne vorher aufgefunden und es gibt auch auf Bronzen, auf frühen Bronzen auch einzelne Zeichen. Aber die Anfänge der Schrift sind, wie ich sagte, ein bisschen im Dunkeln. Und dann aber plötzlich ist das fast sozusagen wie sprunghaft, dass dann ja es lange Texte gibt und es ein Zeichensystem gibt, welches dann in der Zeit dieses Einigungskaisers auch vereinheitlicht wurde. Und das ist das Schriftzeichensystem, was bis heute im Prinzip existiert.
Ja, das ist so interessant, wenn man auch als Laie das nur liest, dass man einerseits diese unglaubliche Dauer immer dann bestaunen muss, also diese Kultur und diese Herrschaftsform natürlich über diese ganze Zeit, aber dass auch so früh gleichzeitig schon so viele Sachen existieren. Also Sie haben ja Eisen schon angesprochen, ich glaube auch da das gießen zu können, ist in China sehr früh. Dann auch
Ja.
Seide zum Beispiel spielt auch früh eine wichtige Rolle. Also das scheint so etwas, was wir stark da sehen, dass wir diese lange Dauer haben irgendwie und gleichzeitig aber auch schon sehr früh sehr vieles dort entwickelt worden ist.
Genau, also Handwerk und Manufakturen, also gerade Seide und auch für Metallherstellung, das kann eine einzelne Person kaum gut organisieren, weil man sehr viele Materialien zusammenbringen und der ganze Herstellungsprozess sehr aufwendig und gewissermaßen eigentlich dann nur arbeitsteilig vorgenommen werden kann. Und da hat China sehr früh im Zuge seiner Städteentwicklung und der Kultformen Techniken entwickelt, die dann eben ja auch weiterentwickelt wurden, hat aber zugleich auch, das wissen wir bei einzelnen Dingen ganz genau auch von außen Anregungen aufgenommen. Also bestimmte Techniken sind auch von außen nach China eingewandert sozusagen. Nur um ein Beispiel zu nennen, das relativ spät ist, also der Steigbügel beispielsweise, um beim Reiten von Pferden auch sich noch festhalten zu können und beim Reiten zu schießen, also die Bewegung des Pferdes durch auszugleichen, indem man ja eben in den Steigbügeln steht.
Ah, dafür ist
Das
ja.
ist eine relativ späte Entwicklung, erst nach Christus, also im 3. Jahrhundert wahrscheinlich aus Zentralasien nach China gekommen. Und dadurch haben sich dann eben auch die entsprechenden Formen der Kriege zu führen und mit also mit Kavallerie vorzugehen, noch weiter verändert. Und so sind Überlegenheiten entstanden in einzelnen Teilen Chinas, die dann dazu führten, dass China dann von etwa einem Nordvolk oder einem Volk am Rande im Norden, Nordwesten erobert werden konnte. So hat China auch mehrere Herrschaftswechsel durchgemacht. Also der Dynastiewechsel ist nicht nur eine Form innerer gewissermaßen Transformation oder der Ablösung von einer Familie auf die nächste oder einer Gruppierung auf die nächste, sondern eben auch durch ja, das Eindringen fremder Völker mitbewirkt worden. Und das ist im Grunde ja auch bis in die Neuzeit so gewesen. Die letzte Dynastie war die Dynastie der Manchuren, die 1911 beendet wurde. Und das waren eben auch war ein, no ein Volk im Nordosten Chinas.
Das ist auch ein Gegensatz, den man im Blick haben muss, wenn man sich mit der Geschichte Chinas beschäftigt. So scheint es mir, dass einerseits wir schnell oder früh dieses große Reich haben, das entsteht und das irgendwie dann auf eine gewisse Art geeinigt ist, auch wenn es dann natürlich immer wieder neue Dynastien gibt, die entstehen. Also irgendwie gibt es immer diese Abschottungsbewegung. Andererseits gibt es aber auch immer diesen Handel und die Kommunikation mit außen. Ich finde das bei manchen Sachen so undurchsichtig. Also zum Beispiel, dass schon so früh in China Eisen gegossen werden konnte und das passiert dann aber erst im Westen 1000 Jahre später oder so. Warum hat sich das nicht schneller zum Beispiel verbreitet? Also das ist eine wechselhafte Beziehung auch immer nach außen, oder?
Ja, das kann man sagen. Man hat lange Zeit geglaubt, China sei gewissermaßen isoliert gewesen. Und natürlich gibt es durch diese Geografie, durch die Berge im Westen und im Nordwesten natürlich auch Schwierigkeiten, das zu überbrücken, also für Händler. Aber andererseits hat es diese Handelswege und auch Austausch immer gegeben. Wir sehen das daran, dass zum Beispiel der Buddhismus ja eben auch auf dem Seeweg, aber eben dann vor allen Dingen auch über Zentralasien, die Oasen entlang des Tarim-Beckens, also das, was heute Xinjiang ist, dass der Buddhismus darüber auch die Texte, buddhistische Texte und so weiter nach China gekommen sind. Und es hat einen regen Austausch eigentlich immer gegeben und wir können den sehr, sehr weit zurückverfolgen. Es hat schon in der Römerzeit Beziehungen zwischen China und Italien gegeben. Und insofern war China einerseits ja isoliert, aber es war zugleich auch im Austausch mit vielen anderen in der Umgebung. Und das ist dann eigentlich ja insofern auch eine lange Vorgeschichte des heutigen Versuchs, China wieder in der Welt zu vernetzen.
Ja, das wäre interessant, wo es dann noch die Kontinuitäten heute gibt, für vielleicht später. Ich würde gerne noch mal bei diesen Dynastien bleiben. Also wir haben dann irgendwann, dass diese Zeit der Dynastien beginnt, aber auch Geschichtsschreibung beginnt in China schon früh. Das unterscheidet das auch von anderen Kulturen oder Weltregionen, wie mir scheint. Also bei anderen, bei denen man dann immer sowas sagt wie, das war alles nur oral, da haben wir nichts mehr, das müssen wir uns irgendwie von anderen uns überlegen. Also beim antiken Iran zum Beispiel ist das ja ganz stark so, dass man immer dann schaut, was haben die alten Griechen dazu geschrieben und was ist vielleicht durch deren Blick gefärbt. Bei China ist es ja so, dass früh schon Geschichtsschreibung beginnt und gleichzeitig die aber ja auch wieder von einem bestimmten Blick gefärbt ist und man sich da fragen muss, stimmt das eigentlich, was in diesen Texten steht oder inwieweit ist das eine Interpretation oder so ist das politisch so gemeint? Und die erste Dynastie, diese Xia-Dynastie, die, wenn ich es richtig verstehe, scheint gar nicht richtig existiert zu haben.
Ja, das ist eben die Frage, wie weit das eine sozusagen Projektion in die Vergangenheit ist oder ob es das nicht doch gegeben hat. Also ich denke, man kann wohl davon ausgehen, dass es eine Kultur und Kulte und auch gewissermaßen Kultzentrumsbildung gegeben hat und damit schon auch eine frühe Staatlichkeit, wenn man so will. Und in diesem Zusammenhang sind eben dann auch, ist das entstanden, was wir als Geschichtsschreibung bezeichnen, weil dort einzelne Experten gewissermaßen als, ja, als Auguren oder als Experten für Schicksal, für den Willen der Götter oder so, sich etablierten, die andererseits aber natürlich auch immer sehr schnell in Konflikt gerieten mit den Leuten, die handelten, also mit dem, was wir heute Politiker nennen oder Herrscher. Und daraus ist ein Geflecht entstanden, dass diese Geschichtsschreiber gewissermaßen, es waren die Protokollanten von Verabredungen, es waren dann sehr schnell auch Ratgeber, aber auch Kontrolleure, wenn man so will, und die sehr schnell in ja auch in Konflikte hineingezogen wurden. Nur um ein Beispiel zu nennen, wir wissen sehr früh, dass es unter der, nicht unter der Xia, aber unter der Shang- und Zhou-Dynastie dann das System gab, dass man verschiedene Clan-Linien sich abwechseln ließ. Also wenn der eine Herrscher starb, dann war der Sohn des Bruders dran. Also so eine Art Clanwechseltradition. Das hatten die sich einfach ausgedacht, weil damit es nicht alles in einer Hand bleibt und andere auch irgendwann zum Zuge kommen, hat es sehr früh so eine Art Clanwechselverabredungen gegeben. Und in der ganzen Frage der Deutung oder auch der Erinnerung, wer nun dran ist und wer wann, wa wo, we was, wo, wozu bestimmt worden war, dazu brauchte man natürlich Leute, die das protokollierten. Also Protokollanten für das Handeln und auch für Planungen. Und das sind im Prinzip sind die Anfänge der Historiker, die darüber dann berichten, oft sehr ja, in Kurzform, sodass also manche dieser ganz alten Texte heute sehr deutungsoffen sind. Aber dann der erste große Historiker, Sima Qian, der so eine Art Globalgeschichte schon geschrieben hat, um 90 vor Christus, also schon sehr früh. Und Herr van Es ist ein Experte für dieses Geschichtswerk. Der hat dann eben schon sehr umfassend über China, seine Kultur und auch die Vorgeschichte und auch die Gegenwart geschrieben und war aber in seiner Zeit ein eher, wenn man so will, regierungskritischer Mensch. Er soll kastriert worden sein und bestraft worden sein, also, und hat dann eben geschrieben, und das ist schon interessant, er hat geschrieben mit der Bemerkung, er zeichnet etwas auf für die Nachwelt. Also ihm war klar, dass er eine sozusagen Beobachterrolle hat und gar nicht unbedingt alles so sieht, wie das die derzeit Mächtigen, die zu seiner Zeit Mächtigen hatten, sehen wollen. Und das ist schon fast eine moderne Form von Geschichtsschreibung, wenn man so will, die sich da herausbildet.
Sind diese frühen Geschichtsschreibungen denn dann durchsetzt von auch religiösem, kosmologischem oder sind das nüchterne Beschreibungen, was vielleicht oder vielleicht auch nicht so passiert ist?
Naja, sie sind schon versetzt, durchsetzt von mit kosmologischem, schon allein deswegen, weil die Beschreibung der Welt sehr stark mit der Weltbildkonstruktion und den Weltbildvorstellungen verknüpft ist. Also wenn gesagt wird, wie Himmel und Erde oder irgendwelche Zeitabläufe und auch ja, ja, Regelhaftigkeiten entstehen, dann sind das oft rituelle Hintergründe, die aufgegriffen werden. Insofern ist die Beschreibung der Welt schon mit dem sozusagen diesem religiösen oder kultischen Sinn verknüpft. Aber, und das ist eigentlich eine ganz spannende Geschichte, diese Historiker, auch die Philosophen, haben sich sehr früh auch auf Distanz und auf Abstand gestellt, sind kritisch gewesen gegenüber den Glaubens- und Religionsvorstellungen und haben manchmal Dinge dann doch auch eher aus Distanz geschrieben und nicht als, weil es eben, und das ist dann der andere Aspekt, keine Priesterkaste in dem Sinne gab, die sie hätten kontrollieren können. Sie selber waren gewissermaßen die Priester oder das, was woanders vielleicht die Priester sind. Und insofern gibt es diese frühe Verweltlichung oder Säkularisation. Also es gibt schon Geister, von denen auch gesprochen wird und auch Dinge, die nicht erklärt werden. Aber letztlich ist doch die Tendenz zur Diesseitigkeit sehr, sehr stark. Und insofern sind dann die Beurteilungen oft sehr stark moralisch geprägt. Also wenn über bestimmte Figuren, Gruppen und so weiter gesprochen wird, dann wird deren Handeln beschrieben Und auch deren, ja, Grausamkeiten oder Untaten, auch Fehlerhaftigkeiten, auch Konflikte. Also es ist keine glatt gestrichene Geschichte, aber sie ist eben eher diesseitig. Und was auch noch dazu kommt, man hat über eine Person oder über eine Gruppe nicht unbedingt umfassend in einem Kapitel geschrieben, sondern man hat manchmal an verschiedenen Stellen zu einer Person oder einer Gruppe etwas gesagt, was sich gegenseitig ergänzt, sodass also manchmal verschiedene Aspekte einer Person zur Geltung kommen, aber nicht immer an derselben Stelle, sondern an verschiedenen Stellen. Und das ist eben, ja, wenn man so will, die Herausforderung dann bei der Lektüre dieser Texte, dass man sie auch, dass man ja diese Multiperspektivität mit nachvollzieht.
Was haben die denn geschrieben, die frühen Historiker? Wie, vielleicht fängt man auch mal früher an, wie die Welt entstanden ist? Oder wann kommt dann diese Idee eines Chinas, das dann auf einmal tatsächlich ein Staatswesen hat? Wie wurde sich vorgestellt, dass das entstanden ist?
Naja, es gibt Mythen von der Weltentstehung, aber sehr früh gibt es dann eben auch die Beschreibung einfach der Geografie, Ortsnamen, und die Geschichtsschreibung hat eine ganz starke Tendenz, erstens einen Kalender zu befolgen, also in der Regierungsdevise sowieso, im Jahr sowieso, im Monat und im Tag sowieso. Also die Datierung spielt sehr früh eine ganz wichtige Rolle. Der Kalender. Und der ist, das ist eine eigene Geschichte, aber der konstituiert sich sehr, sehr früh. Und dann auch die Bezeichnung von Ortsnamen und die, also die Anbindung von Personen an Orte. Also der Herr sowieso mit Mannesnamen sowieso war der Sohn von dem und dem aus dem und dem Ort und so weiter, sodass also eigentlich die Personen zeitlich und örtlich, räumlich identifiziert werden. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist zum Beispiel in der indischen Tradition ganz anders, wo das so ein bisschen im Unklaren bleibt. Diese ja, kartografische, wenn man so will, Verortung der Menschen ist was und der Akteure ist von ganz großer Bedeutung. Dabei spielten eben nicht die Grenzen so sehr eine Rolle, sondern eher die Orte, also Hauptstädte, Provinzen und so weiter. Und so dass man also dann von neuen Provinzen sehr früh spricht und insofern man auch eine räumliche Vorstellung von China hat und es auch Belege für sehr frühe Karten gibt.
Bevor es mit diesem Gespräch weitergeht, hier wie immer der Hinweis, dass dieser Podcast nur durch eure finanzielle Unterstützung funktionieren kann. Ich mache das ja alles alleine, also die Planung, die Anfragen der Gäste, die Aufzeichnung, Moderation, Schnitt, Hochladen, Texte schreiben, Bilder finden und so weiter. Und das kann ich nur stemmen, wenn ihr das finanziell unterstützt. Das geht auf steadyhq.com/geister. Und wenn ihr dann eine Mitgliedschaft abschließt, dann erhaltet ihr jeden Monat auch eine extra Folge. Ich bespreche nämlich zusammen mit dem Philosophen Jens Pier immer einen mehr oder weniger philosophischen Text. Das geht dann meistens so 2 Stunden. Ist ein intensives, tiefes Gespräch. Und wenn ihr wollt, könnt ihr diese Texte auch mit uns zusammenlesen. Wir kündigen die immer recht früh an. Und dann gibt es so einen kleinen Kanal auf unserem Discord-Server, wo man schon mal seine Meinung dazu teilen kann. Und auch auf diesen Server kommt ihr, wenn ihr diesen Podcast unterstützt. steadyhq.com/geister ist die Adresse. Ich wäre euch dafür sehr, sehr dankbar. Nur wenn das einige Leute machen, kann dieser Podcast immer so weitergehen. Vielen Dank an alle, die das schon machen, und jetzt weiter im Text. Wieso konnte denn so früh so ein großes Reich, sagen wir mal, kontrolliert werden? Also wenn sich irgendwann in der Geschichte der Welt diese Reiche aufbauen, dann ist ja immer die Frage, wie es Macht legitimiert. Warum ziehen die Leute mit, die vorher vielleicht in ihren eigenen Kulturen und ihren eigenen ja, kleinen Örtlichkeiten gewohnt haben. Was vielleicht sagen uns die Geschichtsschreiber, aber was weiß man auch aus anderen Quellen?
Also wir wissen, dass es Beziehungen zwischen den Höfen gegeben hat, dass es eben diese Schicht der Historiker, aber auch der Edlen, also solcher, also man könnte vermuten, dass es schon eine gebildetere Schicht gegeben hat, sehr früh, die sehr klein war, aber die nicht alle immer unbedingt Macht hatten, sondern eher nur Berater von anderen waren, die aber eben ein gewisses Wissen, Kenntnisse hatten also sprechfähig waren, irgendwann dann auch schreibfähig, die als Berater fungierten, und die bildeten auch so eine Art Netzwerk. Also wir wissen zum Beispiel von Konfuzius, der war mal Berater hier und mal dort. Wir wissen von solchen Leuten, die auch von einem Hof zum anderen zogen. Es gibt also so eine Art Expertenkultur, wie auf der Ebene des Handwerks ist eben auch auf dem Gebiet guter Regierung eine Expertenkultur sich früh herausgebildet hat. Und diese haben damit natürlich schon auch eine Art von gewissermaßen Netzwerk gebildet. Und die Herausbildung eines größeren Staates dann, eines Territorialstaates, das ist dann eben das, was wir im Wesentlichen mit diesen Prozessen in der zweiten Hälfte des ersten Jahrtausends vor Christus verbinden, mit einer stärkeren Rationalisierung, mit gleichen Wege breiten, also Radspur Angleichung, sodass man mit einem Wagen eben von hier nach dort fahren kann, mit dem Beginn von Kanalbauten, also Infrastruktur ist das große Thema bei der Herausbildung von Flächen, auf Flächen sich ausziehender Staatlichkeit, ein Nachrichtenwesen. Und dieses bildete dann die Grundlage für diesen ersten Kaiser, der auf diese Weise dann ein großes Territorium an sich band, was dann aber bald wieder zerfiel und dann in einer Art von, wenn man so will, doch wieder fragmentierter Form weiterging. Also es gab Belehnungen. Das ist eine Form der Legitimierung, die jemanden zu belehnen. Da sagt man, ich schütze dich, und wenn du mein Vasall bist. Und auf diese Weise hat es eben solche Verknüpfungen gegeben. Und man muss dazu sagen, dass da das Reich relativ früh ja auch ausgedehnt war, es sehr früh auch eine Form der Selbstorganisation auf lokaler, regionaler Ebene gab. Das Land war nicht von einem Punkt aus zu organisieren, sondern es war eher so, dass die einzelnen Orte, Regionen sich selber organisierten und es ein gewisses Interesse daran bestand, sich mit anderen zu verbünden, um nicht vom Nachbarn sozusagen Opfer des Nachbarn zu werden. Dazu verbündet man sich mit dem übernächsten Nachbarn beispielsweise. Also Verträge schließen. Und auf diese Weise gibt es auch ein Netzwerk an Machtstrukturen, welches aber eher durch Städte oder Regionen konstituiert ist, als durch eine Zentrale, die gleich alles beherrscht. Das ist eigentlich eine Vorstellung, die es zwar früh gegeben hat, aber die sich nie wirklich durchgesetzt hat. Also diese Zentralisierungsidee ist zwar immer da gewesen, aber China ist eigentlich eher ein durch Regionen gekennzeichnete vielfältiges Konstrukt gewesen, gewissermaßen ein Netzwerk, welches auch dann natürlich durch Handel und so weiter zusammengehalten wurde. Und in bestimmten Zeiten war dann eben schon die Vorstellung, dass es einen Kaiser in einer Hauptstadt gibt, sozusagen eine Garantie für eine gewisse Friedlichkeit in der Fläche. Und auf diese Weise haben sich bestimmte Regelungen auch durchgesetzt Und das ist ein langer Prozess. Aber nur um ein Beispiel zu nennen, etwa im 9., 8., 9. Jahrhundert hat das chinesische Kaiserhaus versucht, indem es Tempel in den Städten finanzierte, einen gewissen Einfluss auf die Ritualbefolgung in den einzelnen Regionen und insbesondere in den Städten durchzusetzen. Also solche Versuche der Durchsetzung durch Regelungen, aber auch durch finanzielle Zuwendungen, die hat es gegeben. Und das im Laufe der Geschichte zu verfolgen, ist natürlich hochspannend. Und bis heute ist das ein ganz zentraler Punkt, wie weit die Zentralregierung und die Provinzregierungen, wie die miteinander immer wieder auch ihre Interessen aushandeln. Und oft ist heute das Interesse einer Provinzregierung nicht unbedingt dasselbe wie das Interesse der Zentralregierung in Peking. Und das ist auch eine Stärke des Systems, weil es eben so eine Art von Ping-Pong in vielfältiger Weise entwickelt, wo man sich berät, auch gegenseitig unter Druck setzen kann, aber auch manchmal gemeinsam dann zu neuen Lösungen kommt und nicht eine Seite alles bestimmt.
Wie ist das denn, wenn man jetzt so vielleicht bis zum Jahr Null der westlichen Zeitrechnung sich das anschaut, dann haben wir ja diese frühen Dynastien, also Frühzeit und klassische Periode, diese drei, meine Aussprache ist wahrscheinlich jetzt nicht die richtige, aber Sha, Shang und Zhao. Und
So,
dann ja,
ja.
haben wir ja die Kaiserzeit, die dann anfängt. Mit der, ist es Qin und dann der Han-Dynastie. Und die Han ist ja dann ganz wichtig und in der davor eben gibt es zum ersten Mal diesen Kaiser. Was lässt sich denn über diesen Übergang sagen? Also, warum kommt es irgendwann zu diesem einen Kaiser? Und warum, das wäre noch die Anschlussfrage, beginnt aber vorher schon in der Dynastie davor die chinesische Philosophie, also mit Konfuzius und diesen ganzen anderen Gestalten.
Also, das ist sicherlich als ein Prozess zu beschreiben. Natürlich war dieser Qin-Kaiser, das war ein sehr militärisch gut organisierte Kraft im Nordwesten. Von dort kam also diese politische Einheit, die dann einen Staat nach dem anderen eroberte. Sehr kluge und fähige Berater an sich zog und irgendwie eine Form es schaffte, durch Arbeitsorganisation, auch durch Zwangsarbeit, sich zu konsolidieren durch Bau von Befestigungsanlagen, aber auch von Kanälen, von wirtschaftlichen Maßnahmen, die Einführung einer Währung. Auch die Durchsetzung gewisser einheitlicher Regeln, die Kontrolle von Maßen und Gewichten, also auch eine Handelsübermacht, sodass also China von diesem ersten Kaiser, von dieser Qin-Dynastie, aus der sich dann der erste Kaiser etablierte, schließlich gewissermaßen vereinnahmt wurde. Und interessant ist, dass dieser Einigungskaiser in der Geschichtsschreibung später eher als ein grausamer und vielleicht auch ein bisschen verrückter und auch Angst vor Verfolgung und so weiter, also eine neurotische Figur dargestellt wird und insofern gar nicht wirklich geschätzt wurde. Und erst im 20. Jahrhundert hat man diese Gestalt dann umgedeutet. Und als man dann die Grabanlage gefunden hat, wurde also der erste Kaiser von China auch so ein bisschen stärker glorifiziert. Ganz offenbar war der sehr stark, aber er hat dann doch, ist dann, ja, diese Dynastie ist sehr schnell im Streit unterschiedlicher Rivalitäten zugrunde gegangen, und hat nur einige Jahre bestanden und wonach dann diese Han-Dynastie etabliert wurde, die eher das Ergebnis auch von Neuverhandlungen von Regionalkräften war. Das war eine Zentralregierung, die aber eben doch immer auch mit Kompromissen mit den territorialen Teilen leben musste. Und erst der sogenannte Khan Wudi, der schaffte es dann wieder, eine stärkere Hand zu führen. Und dem wird auch zugeschrieben, dass er die Ausweitung nach Nordwesten, also in das heutige Tarim oder das Tarimbecken, also in die Oasengebiete organisierte und dort Verträge mit Stadtfürsten schloss, um auf die und auf diese Weise das Gebiet der Han-Dynastie nicht nur konsolidierte, sondern eben auch gerade den Handel mit Zentralasien beförderte. Das ist also eine ganz spannende Zeit mit intern sehr vielen Debatten, Streitigkeiten, Planungen, wie soll man beispielsweise das Monopol des Staates auf Eisen und auf Salz etwa ausführen. Im Grunde Diskussionen, die wir heute auch wieder haben, soll der Staat der Bestimmer, Eigentümer von Infrastruktur sein oder von Grundstoffen, von Ressourcen oder sollen das Händler übernehmen und soll das der Markt machen? Also diese Diskussion hat es damals gegeben und insofern gibt es sehr früh schon die Formulierung von Möglichkeiten, auch von unterschiedlichen Handlungsoptionen. Und das ist eine ganz große Stärke des traditionellen China gewesen. Man hat also sehr viele Debatten geführt und sich Gedanken gemacht und auf diese Weise dann auch große Erfolge erzielt, die man ja auch in zum Beispiel der Palastarchitektur und anderen, anderen Zeugnissen bewundern kann. Denn schon allein dieser Palastbau ist ja eine ganz bemerkenswerte Technik, wo Riesenbaumstämme und Gebäude errichtet wurden, wo man sich nachher lange gefragt hat, wie haben die das technisch überhaupt einfach eigentlich geschafft? Also das war schon eine ganz bemerkenswerte Zeit, die dann ja auch in die Weite ausgestrahlt hat. Also alle Staatsbildung später in Japan, in Korea, überall hat sich dann nach diesem chinesischen Vorbild ausgerichtet.
Und was kann man vielleicht noch dazu sagen, warum dann in der Zhou-Dynastie dann diese ganzen Philosophen auf einmal wichtig werden?
Naja, die machen sich Gedanken und sprechen über die Frage, wie ein Staat zu organisieren sei, also wie Gemeinschaftsbildung stattfindet und wie das organisiert werden kann und welche Rolle dabei welche Kräfte spielen. Und da hat es eben Ordnungsvorstellungen gegeben, bei Konfuzius etwa, der dann von den Beziehung Mann und Frau, Herrscher, Minister und so weiter, älterer, jüngerer Bruder. Also diese soziale Strukturierung thematisiert, aber auch zum Beispiel eine gewisse Distanz zu Göttern postuliert. Also die Götter eher in die Ferne rückt und auf diese Weise einen diesseitsorientierten, pragmatischen Weg sucht. Andere haben gesagt, wir müssen Gesetze machen. Und wir müssen mit den Gesetzen die Menschen erziehen und beziehungsweise den Menschen die roten Linien zeigen.
Ist das der
Und
Legalismus?
da hat sich schon sehr früh, haben sich verschiedene Schulen herausgebildet, die sogenannten Legisten oder Legalisten, die eben sagten, der Mensch kann nur sozialisiert werden, wenn er auch die Knute spürt. Während andere gesagt haben, der Mensch ist im Grunde ja doch gut. Und wir müssen ihn dazu befähigen, sein Gutsein auch auszuleben. Und die Strafen sollen nur gewissermaßen im Notfall eingesetzt werden. Und solche Menschenbilder haben sich eigentlich sind lebendig geblieben und später befolgt worden. Und insofern gibt es eine lange Diskussion und Nachdenken auch über, wie erzieht man den Menschen, wie bildet sich der Mensch. Und da spielt die Selbsterziehung, auch die Disziplinierung, auch die Selbstdisziplinierung, auch die Disziplinierung in der Gruppe eine ganz große Rolle. Also das ist ein Konstituenz chinesischer Gesellschaft. Und insofern ist es nicht der Einzelne allein, sondern der Einzelne, der sich in der Gruppe denkt oder in der sozialen Welt denkt, der im Vordergrund steht.
Sie haben gerade von Göttern gesprochen. Was könnte man dazu vielleicht noch sagen? Gab es da viele? Ist das ja, ist ja ein Polytheismus wahrscheinlich
Ja,
gewesen? Ja.
natürlich gab es Götter und Geisterglauben. Und das, was wir als Philosophie kennen, ist natürlich das, was sich einige wenige gedacht haben, die aber die weit große Teile der Bevölkerung war befangen, natürlich von Angst und dem, was wir so Aberglauben heute nennen würden, und von allen möglichen irrationalen Vorstellungen. Es war dann, und das ist eine eigene lange Geschichte, warum Daoismus als Religion eine Rolle spielte. Das ist eine Form auch, dieses etwas zu organisieren. Priester, die sagten, wir schaffen das, indem wir einen Huhn schlachten und das Blut verspritzen, und dann wird nachher alles, kommt dann niemand, kein anderes Gespenst hin, und dann ist alles geschützt, oder solche Formen. Und auch der Buddhismus hatte in starkem Maße die Rolle, sozusagen Heilsversprechen zu transportieren. Und ein Beispiel nur, man hat zum Beispiel an einer Stelle geglaubt, man müsse alle paar Jahre einen kleinen Knaben schlachten, um eine Gottheit zu befrieden. Und als buddhistische Vertreter des Buddhismus kamen, haben sie gesagt, wir beenden das, wir bauen da einen Tempel, und da braucht man jetzt kein Kind mehr zu schlachten, sondern wir besiegen diesen Berggeist, indem wir hier einfach den Buddha etablieren, der mit seiner Barmherzigkeit die Menschen errettet. Also solche Formen, wie wir sie auch in anderen Kulturen kennen, der Überformung durch einen neuen Gott, der vielleicht humaner ist, in dem Falle ganz bestimmt. Und das hat dann eine eigene Geschichte gehabt. Aber wir wissen von diesem Ort in der Nähe von Nanking, dass es da also Menschenopfer gegeben hat, die dann auf diese Weise überwunden wurden. Und insofern ist die Religionsgeschichte auch eine sozusagen Geschichte Step by Step oder eine
Ja.
Entwicklungsgeschichte mit Fortschritten, aber auch sicher immer wieder Rückschritten. Und da insofern spielt da die Philosophie, spielen aber auch neue Religionen eine Rolle.
Und was ist, das müsste man vielleicht noch mal erwähnen, das Mandat des Himmels, weil das ist ja auch ein religiöses, aber auch politisches Konzept.
Ja, also der Begriff des Himmels ist sehr kompliziert, weil wir nicht genau wissen, ob nicht vielleicht sich hinter diesem Begriff des Himmels ursprünglich so etwas wie ein Urahn oder eine vielleicht doch irgendwie geartete Obergottheit oder so
Ja.
etwas verbirgt. Also das ist, und insofern ist dann dieser Himmel, der dann auch später einfach nur als Natur, also als sozusagen die Natur Himmel und dann dagegen die Erde, aber das alles, was die Erde so umgibt und alle Kräfte und bis hin zum, wenn man so will, Kosmos. Also dieser Himmel wird dann verstanden als eine, wenn man so will, anonyme oder eine kosmische Oberkraft. Und man sagt, der Herrscher hat von dem das Mandat des Himmels. Das heißt, er ist der Auserkorene. Aber es hat nie die Vorstellung gegeben, dass man von Gottes Gnaden ist oder so, sondern man musste sich bewähren. Und wenn dieser Herrscher, ein Herrscher nicht mehr richtig funktionierte oder es Katastrophen gab, dann konnte gesagt werden, ihm ist das Mandat entzogen worden. Also dieses Das, was dann später der Begriff der Revolution wurde, Geming, das ist dann, ist ihm das Mandat entzogen. Und insofern hat, wenn man so will, sehr früh natürlich auch haben die Gesellschaften, hat das Volk, wenn man so will, hat natürlich einen starken Einfluss, wenn also konnte dann eben ja darauf beharren, dass dem Herrscher das Mandat entzogen wurde. Und da spielen dann wieder die Historiker eine Rolle oder die, die Zeichen deuten konnten, wenn etwa ein Erdbeben stattfand oder so, konnte man sagen, das ist ein Zeichen des Himmels, dass der Herrscher keine Legitimität mehr hat. Also insofern gibt es eine lange Tradition von Himmelsmandatsdebatten, die natürlich auch unterdrückt wurden, die später dann oft auch nachträglich erzählt wurden. Aber dieser Himmel spielt eine ganz große Rolle als Obergottheit, aber dann auch als anonyme, wenn man so will, ja, als Signum für das große Ganze.
Wir haben das ja schon so ein bisschen angesprochen jetzt in unserem Gespräch. Sie schreiben in Ihrem Buch über das alte China. Im alten China tauchen bereits die Grundprobleme auf, die sich dem Land heute noch stellen. Mich würde interessieren, welche das sind und vielleicht auch schon welche, die sich stellen im Verhältnis vom Westen mit China.
Also das eine Grundproblem ist natürlich die Größe. Also dass China eine Tendenz hatte, trotz der Vielgliedrigkeit und auch trotz des Umstandes, dass oft verschiedene Dynastien nebeneinander auf dem, was heute chinesisches Territorium ist, existierten, gibt es doch so eine Tendenz zu diesem China-Begriff. Spätestens seit der Bürokratisierung dann in der Sung-Zeit, also vor über 1000 Jahren. Und diese Vorstellung, auch natürlich die Rolle der kultureller Elemente wie der Schrift beispielsweise, die ist natürlich auch eine Herausforderung, weil dieses Land so ausgedehnt ist, dass man sich schon fragt, wie ist das zu harmonisieren bei so vielen unterschiedlichen Volksgruppen, bei unterschiedlichen Dialekten und schon allein auch bei der, man sieht diese Einheitlichkeit, es gibt nicht keine verschiedenen Zeitzonen, sondern es gibt in China nur eine Zeit und das sind also von West nach Ost ist der Unterschied so groß, dass wenn in Shandong die Sonne aufgeht, ist es in Kashgar, in Xinjiang noch dunkel. Also das sind ja ein paar Stunden Unterschied. Und das wird nicht durch verschiedene Zeitzonen, sondern man sagt, wir haben ein China und das hat nur eine Zeit. Es gibt nur eine Uhrzeit. Und das ist natürlich, ja, da kann man sagen, vielleicht ist das eine Überdehnung, vielleicht ist das künstlich. Es hat aber natürlich auch Vorteile. Aber das ist so eine Erbschaft. Und natürlich werden bestimmte regionale Differenzen auch weiter existieren. Also aber es hat Vor- und Nachteile. Und jedenfalls ist das mehr und mehr mein Eindruck. Vielleicht hat China dadurch, dass es eben diese territoriale Ausdehnung hat, bei innerer so großer Vielfalt, auch bei großen Unterschieden, vielleicht hat es auch eine große Chance oder entsteht daraus eine große Chance, gewissermaßen jenseits von Kleinteiligkeit und jenseits von Nationalismus, würden wir in Europa sagen, eine Form der Ökumene herzustellen. Und vielleicht könnten wir in Europa viel von China lernen, wenn wir unsere Nationalismen aufgeben würden. Aber leider ist im Augenblick in der Welt, sind die Themensetzungen ein bisschen anders gesetzt. Aber ich glaube, man kann von China viel lernen und vielleicht kann China auch manches aus Europa lernen. Und es gibt in China ja viele junge Menschen, auch Erwachsene, die Europa bewundern, die von Europa lernen wollen und die auch sich mit Europa und seiner Geschichte beschäftigt haben. Also da gibt es viele Chancen und auch Möglichkeiten. Aber die umzusetzen, das ist sicher kein einfaches Unterfangen.
Was würden Sie denn sagen, sollten wir lernen oder was ist ein Missverständnis, dem wir vielleicht noch aufsitzen?
Ja, ich glaube, dass wir die Chancen, die China hat, nicht wirklich ernsthaft erwägen, und dass wir zugleich natürlich auch vielleicht manche Besonderheiten, die wir in Europa haben, natürlich deswegen gar nicht aufgeben müssen. Also diese Erwartung, dass alle Teile gleich sind, ist, glaube ich, eine verfehlte Perspektive. Und insofern weiß man nicht, ob diese, das führt jetzt zu einem sehr weiten anderen Thema, ob wir überhaupt verstehen, worauf China sich hin entwickelt. Und vielleicht weiß man das auch in China nicht wirklich. Und dadurch, dass es aber zu so Konfrontationen inzwischen weltweit kommt, ist die Frage, ob diese Konfrontationen nicht das Lernen eher behindern, als dass es befördern, und dass die Konfrontation im Vordergrund steht und nicht der Austausch, auch der kleine Konflikt, wenn man so will, die Interessen, Aushandlungen und so weiter. Da ist ja so viel an Zwischenräumen, die lebendig gestaltet werden könnten, dass man da, glaube ich, große Chancen auch hat. Aber im Augenblick sind die harten Konfrontationen, stehen sehr viel mehr im Vordergrund. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem, in dem wir uns befinden. Und Europa hat nach meinem Gefühl eben eigentlich auch viele Sachen wahrscheinlich versäumt, die Entwicklung aus der Zeit, wo Europa die Welt beherrschte, hin zu einem neuen Europa mit Amerika und Russland. Das sind ja beides Riesenkolonien, wenn man so will, Kolonialmächte, das neu zu gestalten. Und da haben wir eigentlich ein Lerndefizit. Und stattdessen China, was jetzt so ein bisschen einen Wohlstand gewonnen hat, als die große Herausforderung zu sehen, ist meines Erachtens eine Fehlwahrnehmung. Man sollte vielleicht eher sich freuen, dass China eine Entwicklung in die Moderne genommen hat, die aber natürlich auch, wie wir wissen, problematisch ist, weil natürlich zum Beispiel der Carbon-CO2-Ausstoß durch die Wirtschaftsentwicklung in China weltweit extrem gestiegen ist. Und das ist natürlich eine riesige Herausforderung. Also darüber, und letztlich wird immer deutlicher, dass diese Erde, auf der wir leben, eine gemeinsame Erde ist und wir das gemeinsam nur noch weiter hier das Leben hier genießen können auf dieser Erde, wenn wir es gemeinsam angehen und nicht, wenn wir die Konflikte auf falschen Ebenen losbrechen. Das gilt aber nicht nur in Bezug auf China, sondern auch auf viele andere Teile. Das will ich jetzt einfach nur so andeuten. Insofern ist, glaube ich, hier hat Europa eigentlich hat das Schrumpfen sozusagen nach der Welteroberung, hat Europa seinen Schrumpfungsprozess nicht wirklich geschafft. Und auf diese Weise ist es immer noch in einem Selbstmissverständnis und glaubt, die Welt nach seinem Muster ja glücklich machen zu müssen, und mit seinen Werten, was immer das heißt. Und das ist, glaube ich, eine ganz große Gefahr, die im Augenblick besteht, dass wir im Grunde eigentlich nicht wirklich gelernt haben.
Okay, das ist eigentlich ein ganz schönes Schlusswort für dieses Gespräch, finde ich. Herr Schmidt-Linzer, mir bleibt am Ende nur Ihnen sehr zu danken für diese ganzen
Gerne.
Einblicke und natürlich Ihre Bücher zu empfehlen. Oder hätten Sie vielleicht sogar noch, frage ich auch immer ganz gerne am Ende, noch einen Lektüretipp, wenn sich jemand mit China oder dem antiken China beschäftigen will, ein Buch, das Sie noch empfehlen können?
Also Es gibt natürlich vieles, was
Ja.
man lesen kann, und jeder hat nur gewisse Zeit. Das Buch Das neue China, was bei Beck erscheint, wird jetzt im Herbst dann in neuer Auflage erscheinen. Und ich habe gerade ein Büchlein geschrieben über Ironie und Wahrheit. Das wird im Sommer bei Matthes und Seitz erscheinen und ist nicht sehr umfangreich. Da geht es genau um den Punkt, nämlich wie weit es in China und in der chinesischen Kultur die Möglichkeit gibt, von sich selbst Abstand zu nehmen und gewissermaßen einen doppelten Blick auf die Welt zu entwickeln, der auch die Veränderungsbereitschaft, Veränderungsmöglichkeiten signalisiert und die in China sehr ausgeprägt sind, viel ausgeprägter, als wir uns das oft vorstellen.
Ah, sehr interessant, ja.
Also, wenn man so will, die Lernfähigkeit Chinas auch nochmal zu unterstreichen. Aber sonst denke ich, ein bisschen Chinesisch lernen und sich mit der chinesischen Sprache und Besonderheit zu beschäftigen, ist schon ein ganz großer Schritt, den man gehen kann.
Alles klar, dann nehmen wir das mal mit und ja, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, Herr Eichler, vielen Dank für das Interesse an meinem Blick auf China.
Ja, gerne. Und wir anderen hören uns hier in der nächsten Woche wieder. Bis dann. Geister ist eine Produktion von mir, Christian Eichler. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann empfehlt ihn gerne weiter. Und wenn ihr euch vorstellen könntet, ihn finanziell zu unterstützen, dann schaut mal nach auf steadyhq.com/geister. Ab 3 € im Monat erhaltet ihr jeden Monat eine Extrafolge und könnt Teil unseres Lesekreises sein. Schaut gerne mal vorbei. Hier waren Geister. Wir reden über Philosophie. Lasst euch nicht verjagen.